artig verknüpft in diesem Choral von Martin Luther sein biografisches Erlebnis, wie es ihm gegangen ist. Wir haben es eben gesungen, Vers 3, meine guten Werke, die galten nichts. War Luthers Erkenntnis, je mehr ich Gutes tue, wird ja auch der Standard, was ich noch Gutes tun könnte, höher geschraubt. Ich bin gar nicht alle Tage auf dem Niveau von 2+. Es gibt ja auch noch 1. Und wenn ich eine 4 habe, dann ist das durch die 2 gar nicht ausgeglichen. Komm höchstens auf 3. Befriedigend ist zu wenig. Ich soll ja sehr gut haben. Es erschrecken meine guten Werke, die galten nichts, war mit ihnen verdorben. Der freie Wille, er war immer der Meinung, ich habe einen freien Willen, ich kann Gutes tun oder ich kann Schlechtes tun. Aber ich hasste, dass Gott einmal mich beurteilt. Der freie Wille hasste Gottes Gericht. Man müsste das jetzt auslegen, exegesieren. Aber in jedem kleinen Gedanken steckt unheimlich viel Theologie von Augustin. Da wird man heute noch drauf kommen, wie stark Luther vom Kirchenvater Augustin geprägt war, gestorben 430. Man muss sich in der Kirchengeschichte immer mehr die Sterbedaten merken als die Geburtsdaten. Denn von der Geburt dauert es 30 Jahre, bis man in Fahrt gekommen ist, gell? Das Eigentliche, was man wirkt und denkt, ist also eher dem Sterben zu. Deshalb 430 nach Christus gestorben. Wir werden heute noch drauf kommen, wie auch die Heilsgeschichte Gottes, wenn Sie dann Vers 5 aufschlagen vom Lied 239. Wir haben eben noch gesucht, war bei ihm für wahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, Vers 5, die Zeit ist hier zu erbarmen, fahr hin, meines Herzens werte Kron, Jesus gemeint, und sei das Heil dem armen Menschen, und hilf ihm aus der Sünde Not, erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Das ist das Heil, dass wir mit Jesus leben dürfen. Der Sohn, dem Vater, gehorsam war, er kam zu mir auf Erden von einer Jungfrau rein und sagt, er soll mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt. Er ging in meiner armen Gestalt, man hat zuerst gar nicht gemerkt, dass es der Retter der Welt ist, den Teufel wollte er fangen. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelungen. Ich gebe mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen, denn ich bin dein und du bist mein und wo ich bleibe, da sollst du sein und soll der Feind, der Teufel, nicht scheiden. Also Heilsgeschichte, verklammert mit engstem biografischen Erleben, das hat dieser Augustinus, Aurelius Augustinus in die Welt gebracht mit seinen Konfessionen, die Bekenntnisse des Augustin. Das grundlegende Buch unter den 21 großartigen Büchern, die er geschrieben hat, sind die Konfessionen, welche Bekenntnisse das grundlegende Werk. Die Bekenntnis des Augustin, gefasst als ein großes Gebet, das beginnt, du großer Gott und Schöpfer dieser Welt. Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte. Groß bist du, o Herr, und deines Lobes ist kein Ende. Groß die Fülle deiner Kraft und deine Weisheit ist unermesslich. Wenn Sie es mal finden, dieses Buch, die Bekenntnisse, finden Sie immer wieder, wie das durchtränkt ist mit Bibelstellen. Das, was in der Bibel steht, ist in meinem Leben Wirklichkeit geworden. Groß bist du, Gott. Vor allem Stellen aus dem Apostel Paulus. Kennen Sie irgendein berühmtes Zitat das immer wieder zitiert wird von Augustin. Ja? Ja, wir sind. Ja. Wir sind, bitte?
An meinem Herzen habe ich die Herzen aller anderen erkannt.
Ja, gut, ja. An meinem eigenen Herzen habe ich die Herzen aller anderen erkannt. Aber wir sind zu dir geschaffen, Gott. Grundlegendes Wort. Und unser Herz ist unruhig, dieses Ruhe findet. Oh Gott in dir. Schönes Wort. Der Erweckungsbewegung hat man begriffen, es könnte ja auch so sein, das Herz Gottes ist unruhig, bis wir endlich von ihm gefunden sind. Also, aber Augustin hat uns Schneisen geschlagen zum Verständnis der Bibel in einer ganz kritischen Zeit. Und deshalb, entweder auf der Rückseite Ihres Blattes oder auf der zweiten Seite, finden Sie eine Skizze Europas zur Zeit der Völkerwanderung. Sie müssen sich das immer klar machen. Wenn Sie eine Skizze machen, fangen Sie am besten mit England und Irland an und dann gegenüber Frankreich und dann da unten Spanien und Italien mit Korsika und dann Griechenland ein bisschen und da drüben geht es mit der Türkei weiter und gegenüber von Afrika beginnt, von Spanien beginnt dann Nordafrika, so etwa, nicht? Da oben ist dann Dänemark und Skandinavien. Und da hinten das große russische Reich. Wenn Sie auf dieser Skizze, wenn Sie die in Ihr Heft oder in Ihr Ringbuch einbauen wollen, machen Sie am besten noch mit einem tiefblauen, kommen Sie ruhig, wir haben noch Platz für Sie, Stift. Dass Sie das Mittelmeer ein bisschen straffieren, um zu erkennen, was immer wieder die Gelehrten im Altertum gesagt haben, das Mittelmeer ist wie ein Mutterleib. Das ganze römische Reich, das ja dann, wenn Sie Asterix und Obelix lesen, von Britannien über Gallien gegen Spanien, um das Mittelmeer herum, und was uns heute gar nicht mehr so bewusst ist, wenn wir nach Tunis fliegen, in Urlaub, wie stark Nordafrika, römische Provinz war, Numidien, Mauretanien, war die Kornkammer des römischen Reichs. Jetzt diese Skizze ist ein bisschen verunglückt, aber wir müssen einfach mal sehen, wir werden heute nach Nordafrika kommen, aber was ich jetzt an dieser Skizze zeigen wollte ist, als die Hunnen von Osten eingefallen sind, Attila, geht ja bis hinein ins Nibelungenlied, die König Etzel, dass das die Krise war für das Werden der Europa. Europa ist überhaupt erst dadurch geworden, dass die Hunnenvölker von Osten her gedrängt haben, fast aus dem Bereich von China her, die goldene Horde. Und dann, wie Dominosteine, all die Stämme, die Europa geprägt haben, durcheinander gepurzelt sind. In einer Völkerwanderung unvorstellbarer Art. Was wir im Zweiten Weltkrieg und danach erlebt haben, ist harmlos an Völkerwanderung verglichen mit jener großen Völkerwanderung, also zur Zeit des Augustinus etwa, sind die Vandalen, nicht heute vom Vandalismus, alles zerstört, die herrschen wie die Vandalen, sind von Mitteleuropa über Spanien nach Nordafrika gewandert. Die Goten, eigentlich von dem Gebiet von Ostpreußen, bis nach Italien und hinüber in Osten, eine unheimliche Verschiebung der Stämme. Und durch diese Verschiebung und dann noch ab 770 durch den Sturm des Islam von Mekka und Medina in einem Siegeszug sondersgleichen, die sind ja dann im Mittelalter bis vor Wien gekommen, ist das bisschen Europa zusammengedrängt worden unter dem Sturm des Islam. Und das, was Kerngebiet des Christentums gewesen war, haben wir noch eine Farbe? Jawohl, sogar gelb. Wir fahren zu den heiligen Städten, Ephesus, Smyrna, Pergamon, wie viele Reisen werden angeboten, zu den Städten der sieben Sendschreiten in Kleinasien, Ephesus, Pergamon. Ich war jetzt ein paar Tage da in Perge, wo die erste Missionsreise losging des Apostels Paulus, Antiochien, Pisidien, heute islamisches Gebiet. Man darf nicht einmal kein christliches Traktat verteilen. In Ikonion, heute Konya, hat der Walter Schechinger mit seiner Reisegruppe versucht, eine Andacht zu halten, hat der Reiseleiter gesagt, Schluss, darf nicht mehr weitermachen. Also, alles was christliches Kerngebiet war, wir werden heute hören von den Konzilen von Ephesus, Antiochien, Pisidien, den Antiochien am Orontes, alles vom Islam überrollt. Und das Christentum, das einmal hier im Nahen Osten zu Hause war, in Nordafrika, in Kleinasien, hat wie auf einem Rettungsfloß überlebt in dem, was später Europa wurde, das christliche Europa. Ich muss Ihnen mal sagen, vieles von dem, was ich heute zu sagen versuche, wird Sie höchstens verwirren, aber Sie hören es dann mal und später kann es aufwachen. Also nochmal der Gedanke, was urchristliches Gebiet war. Nordafrika, Kleinasien, Palästina, Heilige Land, vom Islam überrollt. Und das, was die Völkerwanderung zusammengebracht hat, dass überhaupt die Stämme, die hier vereinzelt waren, in Gallien und Europa war ja noch gar kein Begriff, wir werden das nächste Mal bei Karl den Großen hören, der eigentlich der Vater Europas ist. Hier haben sich die Reste des Christentums durchgehalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute ein bisschen vom Augustin hören, von dem Aurelius Augustinus, weil er die Theologie, die Gotteslehre in diesem Europa geprägt hat. Aurelius Augustinus von 354 bis 430, der große Lehrer der Christenheit. Jetzt der erste Abschnitt, ein bisschen biografisch. Die Bekehrung des Augustin. Jetzt lesen Sie zuerst das Kleingedruckte. Augustin wurde im November 354 zu Tagaste in Numidien geboren. Das Tagaste ist gar nicht eingetragen, aber Numidien ist also auf unserer kleinen Karte, dort wo ich die Küste ein bisschen dick gedruckter gemacht habe. Wir kommen die Gegend von Karthago, Hippo Regius, also in dieser Ecke da von Nordafrika, wo heute Tunis ist, da ist er geboren. Vater war Heide, römischer Dekurio, römischer Offizier, dann Verwaltungsbeamter. Die Mutter Monika, eine fromme, fürsorgliche Frau. Er studierte in Karthago, das sehen Sie auf dieser kleinen Karte, gerade an der Ecke, wo heute Tunis ist. War damals eine große, vom Römertum geprägte Stadt. Studierte er Redekunst. Heute würde man sagen Philosophie, das war ein umfassendes Studium mit Musik und Logik und Mathematik, Arithmetik. hat er in Karthago studiert und er lag dort den Einflüssen der Großstadt. Also das leichte Leben, das Disco-Leben war ihm viel interessanter als sein Studium. Und er hat eine Halbehe geführt, aus einer Halbehe wurde der Sohn Adeodatus geboren. Warum Halbehe? Er hat sich nicht trauen lassen, wie das heute auch üblich ist in normalen Kreisen, aber er hat in großer Treue mit seiner Lebensgefährtin 17 Jahre zusammengelebt, bis er sich dann auch wieder von ihr gelöst hat. Aber immerhin 17 Jahre, gell, in verhältnismäßig verständlicher Treue. Und der Adeodatus, den schönen Namen von Gott gegeben, damit seiner Lebensgefährtin gezeugt. Aber er hat auch gemerkt, das geht doch nicht von Blümchen zu Blümchen hüpfen und das lockere Leben. Ich möchte doch Philosoph sein. In seinem Ringen mit den Begierden faszinierte ihn die Religion des Manichäismus. Ich komme auf sehr viele Stichworte. Ich kann nur sagen, der Manichäismus hat gesagt, im Menschen toben zwei Kräfte. Das, was von Gott an Gutem gegeben ist, aber auch das Teuflische, das Satanische. Es ist ja manches Richtige dran, aber der Manichäismus hat die Sünde verharmlost und hat gesagt, du kannst nichts dafür, wenn das Böse über dich kommt. Es ist eben so, da ist eben das Böse mächtig in dir. Das hat den jungen Augustin fasziniert, auch deshalb, weil von den Auserwählten, von den Elekti, die totale Enthaltsamkeit gefordert wurde. Die hat er nicht ganz angeströmt, er wollte zu den Halbmanichären gehören, mit dem Bekenntnis, gib mir Enthaltsamkeit, aber nicht sofort, nicht gleich. Ich möchte schon also ein bisschen besser werden, aber möchte noch ein bisschen zuwarten. Schließlich erkannte er, dass der Grund aller seiner Not nicht dämonische, teuflische Kräfte waren, sondern dass sein eigener Wille schwach ist, dass er einfach zu wenig widerstehen kann. Von da an brach er mit der Religion des Manichäismus, ging auch nach Rom, hatte aber auch als Rhetor, als Redner, Rhetor, als Philosoph und als Grammatiklehrer keinen Erfolg, zog weiter nach Weiland und dort begegnet er dem Bischof Ambrosius, einem frommen Mann. Wir haben bis heute in unseren Gesangbüchern den ambrosianischen Lobgesang, der auf den Bischof Ambrosius von Mailand zurückgeht. Wissen Sie, wie der heißt, ambrosianische Lobgesang? Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, dir danken wir, dir Vater in Ewigkeit, Herr alle Welt weit und breit. Wie, was für eine Nummer ist das? Gucken wir mal. Sonst können wir es mal singen, dann haben wir die nächste halbe Stunde sind wir beschäftigt. Und, 137, wenn Sie es mal aufschlagen. 137 ist der ambrosianische Lobgesang. Ein Wechselgesang zwischen liturgisch, das lateinische Te Deum Laudamus. Die Vater in Ewigkeit. Wer die Welt weit und breit, all Engel und Himmelsheer, und was dienen deiner Ehr, auch Cherubim und Seraphim. Ein frommer Mann, der die Liturgie da gesungen hatte, im Unterschied zu dem, was früher in der Kirche üblich war, hat er als Bischof jeden Sonntag gepredigt. Er war ein großer Redekünstler, das hat diesen Augustinus, der selber in der Redekunst bewandert werden wollte, ja ein Redelehrer werden wollte, fasziniert. Auch die schlichte Frömmigkeit des Ambrosius, der alles, was er hatte, hergegeben hat, um Sklaven freizukaufen, war damals um 380, gab es noch viele Sklaven, vor allem auch in den Christen. Und unter dem Einfluss des Ambrosius ist das geschehen, was nun die Überschrift zu diesem Abschnitt ist, die Bekehrung des Augustin. Ich lese aus den Bekenntnissen des Augustin. Ich sprach in meiner Zerknirschung, er hat gemerkt, dieses Leichtlebige, das ich da praktiziere, das genügt nicht. Ich möchte doch so ähnlich werden wie der Ambrosius. Betete ich, o Herr, wie lange willst du mich in der Missetat lassen? Ich fühlte mich gefesselt und stöhnte laut in kläglichem Jammer. Wie lange? So sprach ich und weinte bitterlich in der Zerknirschung meines Herzens und siehe, da hörte ich eine Stimme aus einem benachbarten Haus in singendem Ton sagen, ein Knabe oder ein Mädchen war es, tolle Lege, nimm und lies. Tolle, tollere Legen, nimm, nehmen, lege, legere, lesen. Tolle Lege, nimm und lies. Ich entfernte mich und sann nach, ob vielleicht Kinder in irgendeinem Spiel der gleichen Worte zu singen pflegten, aber ich konnte mich an ein solches Spiel nicht erinnern. Da drängte ich meine Tränen zurück, stand auf und legte die Worte nicht anders aus, als dass ein göttlicher Befehl mich eine Schrift zu lesen heiße. Und ich wollte das erste Kapitel, auf welches mein Auge fallen würde, lesen. Denn ich hatte vom heiligen Antonius gehört, dass ihm beim Lesen der Bibel, und zwar die ersten Worte, die er gelesen habe, sein Leben verändert hat. Er hat nämlich gelesen, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, der heilige Antonius. Und so wollte ich auch das erste, was ich lesen würde, ernst nehmen. So kehrte ich zu dem Ort zurück, fand ein Buch, öffnete es, und las den Abschnitt, der mir zuerst in die Augen fiel. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und pflegt euren Leib doch so, dass er nicht verderbt wird. Also Römer 13. Jetzt schlagen wir die Bibel auf bei Römer 13. So wie der Augustin die geöffnete Bibel gefunden hat. Römer 13. Römer 13, ab Vers 11. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass jetzt die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus, sorgt für den Leib, aber nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Gottes Stimme, nimm und lies. Er hat sich bekehrt von Ambrosius taufen lassen und ist später dann in seiner Heimat Nordafrika, also wieder dort zurückgekehrt war von Rom und Mailand, selber Bischof in Hippo Regius, das ist da eingetragen, Bischof geworden. Also der Römerbrief. Besonderes Werkzeug Gottes, wenn er Menschen zum Glauben führen will. Bei Augustin, nimm und lies, und jetzt der Römerbrief, wird zur Gottesstimme. Wir wissen es etwa von Martin Luther, als er in seinen Terrores conscientiae war, in seinen Schrecken des Gewissens. Die guten Werke, die galten nicht, es waren für ihn verdorben, so wie wir es vorhin gesungen haben. Mensch, ich kriege ja nie sehr gut heraus. Vor Gott soll ich doch sehr gut sein. Wie kann ich es denn hinbringen? Ich komme nie zu einem sehr gut. Bei mir in der Schule war es so, dass ich froh war, wenn ich noch befriedigend hatte. Gell? Also, da komme ich gerade noch durch. Solange es nicht 5 ist, falle ich nicht durch. Aber Luther hat erkannt, vor Gott soll ich doch sehr gut sein. Da reicht nicht ein Befriedigung. Wie kann ich denn dazu kommen, dass ich vor Gott bestehen kann? Er war extra ins Kloster eingetreten, will Mönch werden. Er hasste die Gerechtigkeit Gottes, ein gerechter Gott, der danach fragt, ob mein Leben sehr gut ist. Der freie Will hasste Gottes Gericht. Und dann ist bei ihm plötzlich bei Römer 1 über dem Wort der Gerechtigkeit Gottes, Römer 1, wenn Sie zurückschlagen, plötzlich eine Erleuchtung bekommen. Römer 1, Vers 17. Vorher heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben, die Juden zuerst in die Richtung. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, übersetzt jetzt von Luther, die vor Gott gilt. Vorher dieses Wort von der Gerechtigkeit Gottes gehasst, der gerechte Gott, der mich prüft, ob ich wirklich vollkommen bin. Und plötzlich ist mir klar geworden, das ist ja die Gerechtigkeit, mit der Gott mich armen Menschen gerecht macht. Schäme mich des Evangeliums nicht, ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Wir haben schon mal in einer Kirchengeschichtsstunde darüber gesprochen, Justitia Dei, die Gerechtigkeit Gottes, dieser Genitiv, dieser Wessenfall, kann ja zweierlei Bedeutung sein. Ich erkläre es immer an dem dummen Beispiel, die Frisur des Friseurs. Die Frisur, die der Friseur hat oder die er macht, die er mir anpasst, das Haar, wie er mir schneidet. Entweder Genitiv, sagt man so, diesen Schwert, Subjektivus oder Objektivus. Entweder die Frisur, die er selber hat, die komische, der Haarkranz, der noch übrig geblieben ist, oder die wunderbare Befassungsschnitt, den er macht. Und so ist bei der Gerechtigkeit Gottes. Ist er der gerechte Richter Gott, der auf dem Thron sitzt und sagt, nehmen nur die Leute an, die heil sind, oder ist er der gerechte Gott, der Gerechtigkeit schafft bei Leuten, die voll Ungerechtigkeit sind, die so handelt wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Holt schnell das schönste Kleid her und streift es diesem armen, heruntergerissenen, verlorenen Sohn. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Wie ich sehe, ob ich die Stelle finde, wo Luther das beschreibt, dass er das auch wie bei Augustin erkannt hat, mit dieser, ich wurde fröhlich plötzlich, als ich das erkannte, die Gerechtigkeit Gottes. So las ich bei Augustin, schreibt Luther, der Vorrede zu seinen Werken, wo ich wieder erwarten darauf stieß, dass auch Augustin die Gerechtigkeit Gottes so auslegt. Es ist nämlich die Gerechtigkeit, mit der Gott uns Arme bekleidet, indem er uns rechtfertigt. Ich begann die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als eine Gerechtigkeit, die ein Geschenk ist, und zwar aus dem Glauben. Als gemerkt, wieder der Römerbrief, die reformatorische Entdeckung war eine exegetische Entdeckung, eine biblische Entdeckung. Später der Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, Jahrhunderte später, umgetrieben, in Zweifel, liest am Abend Luthers Vorrede zum Römerbrief. Genau das, was ich Ihnen gerade sagen wollte. Und wie ein Blitz schlägt es ein, das ist's. Nicht mein Streben nach einem heiligen Leben, sondern Gott macht mich Sünder gerecht. Er überkleidet mich mit der Gerechtigkeit, die er gibt. Der Römerbrief, ein Werkzeug Gottes, bei Augustin hat es angefangen. In der eigenen Biografie unserer Familie ist der Glaube in die Familie Kullen hineingekommen. Durch den Pfarrer Fricker, der kam in sein Filialdorf Hülben bei Urach. Und der Schulmeister war ein verschlossener, finsterer Mann. Seine Frau hat fast spöttisch gesagt zu dem Pfarrer, der aus Dettingen heraufkam, was müssten wir denn in Hülben tun, wenn es auch so ein Leben geben sollte, wie es ihr in der Kirche habt in Dettingen. Da hat der Pfarrer Frieger gesagt, Frau Schulmeisterin, lese Sie den Römerbrief. Und da hat sie angefangen, ganz getreu, und hat gelesen ab Vers 18 im ersten Kapitel, da sie sich für Weise hielten, sind sie Narren geworden. Gott hat sie dahingegeben in Unreinheit. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Gott hat sie in schändliche Leidenschaften gegeben. Das ist die Bibel zugemacht. Und als der Pfarrer Fricker das nächste Mal kam und hat gesagt, wie ist es gegangen mit dem Römerbrief, hat sie gesagt, der Römerbrief ist was für die Dinger, aber nicht für uns Hülbener. Und da hat er gesagt, Frau Schulmeisterin, lese Sie nochmal den Römerbrief. Und da ist ihr es aufgegangen, wie ihr Herz voll ist mit Hass und Geiz, und Vergeltung und Ungeduld. Und dass sie froh ist, Gott hat den, der von keiner Sünde ist, für uns hingegeben. Er schafft Gerechtigkeit. Und als der Fricker, der Pfarrer Fricker, das nächste Mal gefragt hat, hat sie gesagt, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Damals ist sozusagen der Jesusglaube in unsere Familie gekommen als ein Segen. Gott benutzt den Römerbrief. In der großen Verwirrung der Theologie durchs ganze 19. Jahrhundert war es eine Hilfe Gottes, als nach dem Ersten Weltkrieg die Auslegung von Karl Barth erschienen ist, dem großen Theologen, der Römerbrief, eine Auslegung des Römerbriefs, hat die ganze theologische Landschaft verändert. Pfarrer, die vorher bloß ein bisschen seicht gepredigt haben, haben plötzlich, war ein bisschen Mode auch, aber haben plötzlich gut gepredigt, weil ihnen durch den Römerbrief, wie er ausgelegt war, die Bibel in ihrer Fülle aufgegangen. Gott hat immer wieder den Römerbrief benutzt, so wie damals bei Augustin. Das Evangelium hat sich als eine Kraft Gottes erwiesen. Und der letzte kleingedruckte Satz hier drin steht, wir werden Martin Luther nur verstehen, wenn wir immer wieder auf die Zeugnisse hören, wie stark er von Augustin geprägt worden ist. Ich habe vorhin eine Stelle schon genannt, eine zweite Stelle sage ich geschwind. Der Kirchenlehrer Augustin, so schreibt Luther, ist der beste Ausleger der Schrift, er überragt alle anderen. Ich kann mich nicht genug darüber wundern, dass den anderen Doktoren, Lehrern der Kirche, die allerschönsten Texte weggelaufen sind, wo sie sich doch drüber herfallen hätten müssen. Also, die haben gar nicht begriffen, die biblischen Worte. Nochmal ein Wort. Augustin ist ein großer Denker. Er will wissen und nicht nur vermuten. Und dann vor allem hat er bei Augustin gerühmt, dass er ein Lehrer der Bibel war. Nicht bloß philosophisch sich die Dinge zusammengedacht hat, sondern ich möchte das, was Gott uns in der Bibel gegeben hat, verstehen. Luther, geprägt bis hin zur Lehre vom vierfachen Schriftsinn, das werden wir heute nicht behandeln, sonst wird es zu schwierig. Also jetzt machen wir Römisch 2, wenn Sie noch Kraft haben, jetzt kommen wir ein biblisches Thema und dann machen wir eine Pause. Augustin hat wieder das biblische Evangelium als Zentralbotschaft der Kirche erkannt. Ich habe Ihnen ein paar Stellen genannt. Zuerst 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 15. Was steht dort? Verehrte Bibelschülerinnen. Ein ganz tolles Bekenntnis ist dort. Danke unserem Herrn Jesus Christus. Er hat mich stark gemacht. Er hat mich treu erachtet. Er hat mich ins Amt eingesetzt. Mich, der ich vorher ein Lästerer, ein Verfolger, Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist desto reicher geworden, die Gnade des Herrn Jesus an dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sind. Das ist gewiss wahr und ein Wort, das wert ist, geglaubt zu werden, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Unter denen bin ich Nummer eins. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, damit andere begreifen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Das merkt sie, Augustin hat gemerkt, was der Paulus erlebt hat, das habe ich da auch erlebt. Ich war ein Lästerschmäher, ich habe in den Tag hineingelebt, ich habe alle mal Sünden gemacht. Das ist die Gnade Gottes. Mächtig gewesen, die mich ergriffen hat, mir ein Amt gegeben hat. Das heißt Zentralevangelium. Auf was bezieht sich denn der Apostel Paulus, wenn er sagt, das ist gewiss wahr? Das sagt nicht, ich habe es gemerkt, sondern das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist gekommen, in die Welt Sünder selig zu machen. Wo steht denn das? Wo? Was meint denn da der Paulus? Paulus bezieht sich immer wieder auf Worte des Herrn Jesus. Er will nicht aus dem hohlen Bauch heraus irgendwas erfinden. So, Mensch, jetzt geht das. Merkt ihr, das ist wahr. Wo hat denn Jesus gesagt?
Markus 10, 45.
Bitte?
Markus 10, 45.
Ja, ja.
Oder Lukas 19, 10.
Also da ist die Zentralstelle, aber Markus 10 ist genauso wie Matthäus 20. Das Menschensohn ist nicht gekommen, dass es dienen lässt, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Aber für die Sünder ist die Zachäus-Geschichte, Lukas 19. Wo die gemurrt haben, dass Jesus bei einem Sünder einkehrt, bei diesem Obersten der Zöllner, da sagt Jesus, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen oder zu retten, was verloren ist. Sünder. Dazu bin ich gekommen, der Paulus sagt, aha, so ist es. Das ist ein teuer wertes Wort, ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, Sünder zu retten. Sie können auch die anderen Stellen nehmen, Matthäus 1, seinen Namen sollst du Jesus heißen, denn wird sein Volk retten von den Sünden. Dazu ist Jesus da. Jetzt die zweite Zeile, die führt uns tief in die Theologie hinein, Matthäus 20, Vater Schwester Barbara, zitiert von Markus Stelle. Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse und gebe sein Leben zu einer Erlösung. Er gibt sein Leben, nimmt ja Jesaja 53, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, zur Erlösung. Dazu ist Jesus zentrale Evangelium. Jesus hat sein Leben gegeben, damit es für uns Erlösung gibt, für Leute, die in der Sünde drin sind. Und wenn Paulus aufnimmt im Römerbrief, wir sind allzumal Sünder, so steht es Römer 3, und mangeln, wenn es um den Ruhm geht, den wir von Gott haben sollen, dann nimmt er bloß auf, was Jesus gesagt hat, Matthäus 15, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschgeld, Lästerung. Und wir meinen immer ganz tief in uns drin, ganz tief, der liebe Rolf Schäfer, der das Gute will. Und Jesus sagt, ganz tief in ihn drin, könntest du mit einem totschlagen im Hass. Ganz tief in dir ist Ungeduld, Zorn, Nachtrag. Ich habe es mal erlebt, wie Wilhelm Busch bei einer Evangelisation, der Jugendpfarrer von Essen, als er in Kirchheim Evangelisationsvorträge gehalten hat, das von der Hohen Kanzel gesagt hat, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch. Und plötzlich hat er gesagt, Oma, Mord. Und dann hat er gefragt, was war denn los? Dann hat er gesagt, als er gesagt hat, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, war unten eine alte Dame, die gesagt hat, Oma, Mord! Arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, falsches Zeugnis lässt und steckt tief in uns drin. Und deshalb sind wir, Paulus nimmt das auf, wir sind alle Sünder, alle. Und werden gerecht gemacht durch die Gnade. Jetzt nehmen wir von den nächsten Stellen noch Apostelgeschichte 13. Ich wäre so gern vor einer Woche nach Antiochien in Pisidien gekommen, aber da lag noch der Schnee auf dem Taurusgebirge und ich bloß nachts ein Omnibus hinaufgefahren nach Jalbas. Dieter, warst du dort?
Ja.
Schön. Man sieht nicht mehr viel heute, aber ich wollte es einfach nochmal sehen, Apostelgeschichte 13. Wo Paulus diese große Predigt gehalten hat. Und in dieser Predigt sagt er, Vers 38, so sei es nun euch kundgetan, liebe Geschwister, dass euch durch diesen Jesus Vergebung der Sünden verkündigt wird. In all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Sind das zentrale Evangelium, was Paulus zuerst da oben in diesem wunderbaren Gebiet, der in Asien sagt, wo Leute, wir konnten durchs Gesetz nicht gerecht werden, wir konnten uns anstrengen, so wie wir wollten, aber jetzt wird der gerecht gemacht, der das Jesus zutraut. Er macht mich gerecht, er ist mein Retter. Dieses zentrale Evangelium, was in der Bibel uns gegeben ist, hat Augustin für die Kirche Jesu Christi damals um 400 neu entdeckt, festgeschrieben in seinen Büchern wie das Bekenntnisse und der Kirche Europas, die erst im Werden war, ins Stammbuch geschrieben. Jetzt, wie machen wir es? Eine kleine Pause, 5 Minuten. Wie lang? 10 Minuten? 5 Minuten Pause. Tief aufatmen, Luft reinlassen und dann gehen wir weiter. Ich weiß, dass ich Ihnen hartes Brot zumute, aber auch wieder interessant.
Ja,
Wie etwa denke das August Hermann Franke, der die Weltmission unter den Evangelischen angestoßen hat, in seiner Diakonie, in seinem Waisenhaus in Halle, erzählt, ich war Vikar, aber ich hätte genauso gut Lehrer werden können und habe meine erste Predigt vorbereitet, Johannes 20, dies ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch diesen Glauben das Leben habt. Ja, habe ich euch durch den Glauben das Leben, ja vorher doch Vitalität. Wenn es gar nicht Christus gäbe, dann wäre mein Leben nicht viel anders, dann wäre ich vielleicht nicht Vikar, aber wäre ich vielleicht Lehrer. Ich habe Freude im Umgang mit Menschen. Und das hat ihn, ist denn alles, was ich sage, das Geschwätz, mache ich mir selber was vor? Es ist Selbsttäuschung, abgestürzt in Zweifel, gibt es überhaupt Gott? Da mache ich mir da was vor. Und dann hat er gesagt, ich habe geschrien, lieber Gott, wenn es dich gibt, erweist dich mir. Und es war wie wenn eine Hand sich dreht von einem Augenblick zum anderen, war ich in ganz großer Gewissheit, Gott ist und Gott ruft mich und Gott hält mich. Also, er konnte es beschreiben und das ist zum Segen geworden für viele. Oder ich denke an den vorher erwähnten Wilhelm Busch, als Offizier im Ersten Weltkrieg vor Verdun, mitten aus der größten Zoterei. Das Schrecken, wenn ich jetzt getroffen werde von einer Kugel oder von einem Schrapnell, ich fahre in die Hölle. Und für ihn war ein Kernwort, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Aber Jesus will uns rausretten. Das war ein Kernerlebnis für ihn, ein biografisches Erlebnis, das er erzählen konnte und das seine ganze Verkündigung geprägt hat. Und so ist bei Augustin, er hat das in der Christenheit sozusagen als Stilmittel erkannt. Man darf ruhig davon sprechen, wie Gott mich gepackt hat. Leute, die nicht gerecht sind, die Defizite haben, an Gerechtigkeit gerecht zu machen. Er ist gekommen zur Erlösung für die vielen. Das haben wir jetzt gerade versucht, bei Römisch 2 klar zu machen, das zentrale Evangelium war in Vergessenheit geraten. Aus verständlichen Gründen, auch die Irrlehren in der Christenheit sind sehr verständlich, auch wenn sie nicht richtig sind, wenn sie falsch sind, aber man versteht, warum sie entstanden sind. So war dort im Osten zwischen Alexandrien, das ist natürlich von Liebe zu sehen. Die Alexandriner dürfen sich beschweren, dass er sie so in den Keller versetzt hat. Die große Sünde, aber dann geht es wieder. Die Alexandriner da unten und die Antiochener haben immer miteinander gestritten, theologisch, geistreich. War philosophisch geprägt von Griechenland her, die ganze Kultur des Nahen Ostens. Und da war dieser alexandrinische Theologe Arius, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, also Jesus war Mensch, nur Mensch. Das mit Gott, so hilft uns nichts. Bloß wenn er ganzer Mensch war, kann er uns auch Vorbild sein. Ich nicht merken, ich sage es Ihnen jetzt einfach mal. Sein Gedanke war, Jesus ist uns ein großes Vorbild, aber wenn der mehr göttliche Kraft in sich drin gehabt hat, kann er uns nicht Vorbild sein. Dann muss ich dort sagen, dann kann ich nicht so leben wie Jesus, wenn der einen besonderen göttlichen Dynamo in der Hinsicht hatte. Nicht? Also er war Mensch, nur Mensch, hat er aus einer guten Absicht gesagt. Aber dann hat sich von Antiochien, der Athanasius gemeldet hat, gesagt, Jesus kann uns nur erlösen, wenn er ganz Gott war. Ich bin in Dreck, aber bloß wenn Jesus übernatürliche Rettungskräfte hat, kann er mich heilen. Und aus diesem Kampf, Jesus Mensch nur Mensch, und dem Athanasius Jesus Gott nur Gott, ging beiden um die Erlösung, um ein rechtes Christenleben, um den richtigen Glauben. Ist eine Theologie entstanden, die Jahrhunderte hinlang in Riesenkämpfen, Konstantinopel hat sich auch noch eingeschaltet, überlegt hat, wie ist denn das Göttliche und das Menschliche in Jesus verbunden? Sind es zweierlei Willen? Sind es zweierlei Seelen? Sind es zweierlei Körper? Gab Synoden, die Räubersynode von Ephesus, 448, 49. Merken Ephesus, also wo heute türkisches Gebiet ist, muslimisches Gebiet, war damals Zentralort der Christenheit. Da sind die Mönche mit Knüppeln hinein in die Vollversammlung der Bischöfe und haben gesagt, wer nicht unsere Meinung übernimmt, den schlagen wir zusammen, nicht? Die Räubersynode von Ephesus. Man versuchte mit Knüppeln die Sache zu klären. Auch damals auf dieser Räubersynode von Ephesus ging es darum, dass die Nestorianer gesagt haben, Mensch, mach doch Jesus nicht so himmlisch, dass er uns nicht mehr versteht als Menschen. Er war doch einer von Nazareth. Er hat uns verstanden. Denk doch an die Beispiele, die Jesus gebracht hat. Wenn ein Ochs oder Schaf in den Brunnen fällt, dann holt ihr es doch auch am Sabbat heraus. Er hat doch gesagt, deiner Mutter ist Angst vor der Geburt, aber die Freude ist groß, wenn das Kind geboren ist. Jesus war doch Mensch, er hat uns doch verstanden. Ihr könnt doch den nicht in Himmelshöhen erheben. Aber die Mönche haben gesagt, Theotokos. Die Maria war die Gottesgebärerin. Sie hat Gott zur Welt gebracht, nicht einen Halbmenschen. Also diese Streitigkeiten, wir verstehen es heute gar nicht mehr, wenn man es in der Theologie versucht, sich klarzumachen, aus lauter Angst, man könnte im Examen gefragt werden. Richtig klar kriegt man das nicht in die Gehirnbildung hinein. War ein Heilsinteresse dabei, aber die haben sich verstiegen in wissenschaftliche, theoretische Höhen, wo es gar nicht mehr klar wurde, ich bin ein Sünder. Schon heute Morgen, der Tag ist noch nicht alt, aber da kriege ich genug zusammen, wie ich zu meiner Frau heute Morgen garstig war und welche Gedanken durch meinen Kopf und mein Herz gegangen sind, schon heute am heutigen Tag. Diese Bodenhaftung war gar nicht mehr da. Da hat der Augustin wieder zurückgebracht zu dieser Bodenhaftung der orthodoxen Kirche. Wo es gar nicht so sehr um Sünde geht, aber alle Verkürzungen stimmen nachher nicht mehr, wenn Sie in einen griechisch-orthodoxen Gottesdienst kommen, sehen Sie, wie an der Seite die Leute auch zur Beichte anstehen, sind Verkürzungen. Aber ich sage das pauschal. Spielt lang keine so große Rolle, die Beichte und der Erlass der Sünde durch die Absolution, durch die Vergebung, wie in der katholischen Kirche. In der griechisch-orthodoxen Kirche ist die Hauptsache, dass wir Gott ähnlich werden. Der ganze Gottesdienst, wenn der Priester durch die Bilderwand schreitet, mit dem heiligen Brot, an dem er nachher isst, es geht um Vergottung der Welt und des armen Menschen, nicht so sehr um Sündenvergebung. Bis heute ist die, wir sagen griechisch oder russisch-orthodoxe Kirche von diesen Gedanken geprägt, die damals entstanden sind zwischen 325 und 700. Bei Augustin ist anders gewesen. Römisch 4 kommen wir jetzt. Wir hatten einiges von den Irrtümern, die damals durch die Kirche gegangen sind, noch sagen müssen. Gott sandte mancherlei Irrtümer, die halfen, das Echte wieder zu entdecken. Es ist ganz großartig, dass oft die Irrtümer, die entstehen, die Irrlehre, helfen, dass Menschen sagen, nein, so ist nicht. In unseren Tagen etwa, wenn Leute sagen, sprecht doch nicht so viel von Jesus. Das regt doch die Muslime auf. Und die Juden auch. Wir wollen doch den Frieden zwischen den großen Religionen haben. Sind doch alle abrahamitische Religionen, in denen der Abraham eine große Rolle spielt. in Israel, das Judentum, auch für den Islam, fürs Christentum. Jetzt wollen wir den Streit um Mohammed und Jesus weglassen. Wir, unter der großen Klammer Allah wollen wir uns sammeln. Wir sind uns doch einig. Sprecht doch nicht so viel im Gottesdienst von Jesus. Gott genügt doch. Eine Stimme, die in der Christenheit vertreten wird, könnte jeder Zeitschrift aufschlagen. Und das ist eine Gelegenheit zu entdecken, ganz neu zu entdecken, was wir an Jesus haben. Dass das Christentum nicht auf Christus verzichten kann. Wir sind in einer ganz großartigen Stunde. Jede Irrlehre hilft, dass man wieder sich des Eigentlichen bewusst wird. Als wir da in der Türkei in einem Geschäft waren, hat uns eine Verkäuferin, eine türkische, angesprochen, die lange in Fellbach und Backnang gelebt hat und hat gesagt, oh ja, was sind Sie von Beruf? Ich habe gesagt, raten Sie mal. Hat sie gesagt, ja, Lehrer oder Direktor. Ich sagte, Sie sind ganz nah dran. Ja, ich bin Pfarrer. Ah, Mullah, ah, ein Imam. Ja, gut. Aber wir glauben alle an Allah. Und unter Allah, hat sie gesagt, ist Mohammed und Jesus, beide sind Propheten. Da ist mir bloß geschwind eingefallen, vielleicht war es gar nicht arg lieb gesagt, ich habe es zwar versucht, es lieb zu sagen. Jesus hat gesagt, sie sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Der ist nicht einfach unter Gott. Ob sie es begriffen hat, weiß ich nicht. Aber man entdeckt erst im Zusammenhang mit der Irrlehre das Eigentliche wieder, das Echte. Und so war es auch bei Augustin, da waren manche Irrlehren, Manichäismus, Donatismus, Pelagianismus im Umlauf und in der Auseinandersetzung mit diesen Irrlehren hat der Augustin der Christenheit wieder geholfen, das Eigentliche, das Evangelium, dass Sünder gerettet werden, entdeckt wird. Es ist nur eine Schwierigkeit. Wenn man es in Auseinandersetzung mit Irrlehren, das Echte wieder zu entdecken versucht, wird man leicht kämpferisch, rechthaberisch. So wie meine Frau zu mir sagt, heute hast du wieder viel Stahl in der Stimme gehabt. So war es beim Augustin auch. War eine wunderbare Gelegenheit, bei ihr Lehren wieder zum Richtigen zurückzufinden vom christlichen Glauben, aber weil sie in Auseinandersetzung geschieht mit falschen Lehren, klingt es manchmal sehr unduldsam. Wird von Jochen Klepper, dem großen Schriftsteller, Liederdichter, berichtet, er sei zornig aus einer Kirche in Berlin herausgegangen, wo der Bischof Dibelius gepredigt hat. Mann der bekennenden Kirche als Evangelium verteidigt gegen den Irrglauben der damaligen deutschen Christen. Und Jochen Klepper ist bleich vor Zorn aus der Kirche ausgegangen. Und seine Begleiterin, die Ilse Jonas, hat gar nicht gewagt, zuerst ihn zu fragen, warum er denn so aufgebracht ist. Nach einer Weile hat sie gesagt, was hätte er denn predigen sollen? Da hat Klepper gesagt, Trost, 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 nur Trost. Wenn es bei dem Dibelius so kämpferisch herausgekommen ist, so zackig. Gell? Es ist nicht alles das Gelbe vom Ei, was auch wieder bei den kämpferischen Theologen drin ist. Das erkenne ich am besten selber. Aber der Augustin hat in den Kämpfen nachher zum Manichäismus noch ein paar Gedanken, aber jetzt mal drei große Bereiche, die ihm wichtig waren. Gott, 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 es gibt nicht zwei Kräfte wie im Manichäismus, das Böse, der Satan und Gott. Gott hat alles geschaffen. Gibt nichts, was nicht herrlich von Gott geschaffen wird. Wenn Sie heute den Paul-Gerhardt-Choral singen, Gott ist das Größte, das Schönste und Beste, Gott ist das Süßste und Allergewisste von allen Schätzen, der edelste Hort, das ist Augustin in Klarform. Da merken Sie etwas, wie eine geistliche Linie sich durchzieht. Von 430 bis 1630. Gott ist das Größte, der Summum Bonum, hat der Augustin gesagt. Das höchste Gut. Legt denn Gott die höchste Potenz, die höchste Kraft. Alles, was wir uns an Gutem, Mächtigem vorstellen können, ist Gott. Hat er gegen den Manichäismus gesagt, der gesagt hat, naja, Gott schreitet ein, aber das Böse ist auch ungeheuer mächtig. Und manchmal ist im Christentum die Gefahr, dass wir so stark vom Teufel denken, dass wir sagen, wenn Gott gerade noch ein bisschen Chance hat, kann er den Teufel bekämpfen in meinem Leben. Ha! Nein, Gott ist die Kraft ohne Gleiche. Ihn darf ich sagen, hilf mir und er ist da. Dass wir nicht das Böse zu groß werden lassen, war dem Augustin wichtig. So, Gott ist das Größte, das Schönste, das Beste, das Summum Bonum. Zweiter Gedanke, der bei Augustin wichtig ist, unter den vielen, ich denke, 22 große Bücher hat er geschrieben, ich kann jetzt bloß ein paar versuchen, ein paar Gedanken herausziehen, zwei, die Kirche. Die Kirche vermittelt mir das Heil. Mit der Taufe, mit dem Mahl, mit dem Zuspruch der Vergebung, die Kirche. Warum war es Ihnen denn so wichtig, von der Kirche zu reden? Was? Uns Evangelischen zu viel. Wir denken immer an die Organisation. Der Augustin hat auch an die Organisation gedacht. Einer seiner großen Bücher ist De Civitate Dei, über den Gottesstaat. Der weltliche Staat, da werden viele Fehler gemacht, so wie heute Leute sagen, ob Münche Fähring oder Schröder oder Kohl, die machen alles falsch und die belügen uns, gell. So war die natürlich auch mitten der Völkerwaltung, haben gesagt, was ist schon der Staat, gell, der Staat, die machtlosen Herrscher da in Rom, die Vandalen oder was ist schon. Aber die Kirche ist der Staat Gottes und die Kirche wird nach und nach alles erfüllen mit gutem Geist. Der Augustin hat ganz groß von der Kirche gedacht. Das ist der Staat Gottes, der einmal alles heilen wird. Gesagt gegen die Donatisten, das ist das zweite Stichwort. Donatisten waren fromme Leute, die haben gesagt, Kirche ist ein Saftladen. Das war anders ausgedrückt, aber ein Juice Shop, ein Saftladen. Also, in der Kirche ist auch vieles falsch. Aber es gibt einzelne wahre Gläubige in der Kirche. Und wenn du von einem Pfarrer die Absolution, den Freispruch von Sünden bekommst, der selber nicht recht gläubig ist, dann ist diese Vergebung nichts wert. Und wenn du getauft wirst von jemandem, der nicht recht gläubig ist, dann ist die Taufe nichts wert. So ein sehr naheliegender Gedanke. Zu mir sind schon manche Leute gekommen und gesagt, ich möchte wieder getauft werden. Denn der Pfarrer, der mich einst getauft hat, hat nichts geglaubt und meine Eltern haben auch nichts geglaubt und die Paten, die sie mir gegeben haben, haben auch nichts geglaubt. Jetzt möchte ich mal richtig getauft werden. Und da hat der Augustin gesagt, Entschuldigung, es hängt nicht davon ab, wie gläubig die Paten oder Eltern oder der Taufpfarrer ist, sondern wenn die Kirche dir zuspricht, im Namen des Herrn Jesus Christus, dieser Name liegt auf dir durch die Taufe, kommst doch gar nicht drauf an, was der glaubt. Verstehen Sie? Er wollte das Objektive herausstellen und nicht abhängig machen von diesem sehr subjektiv Persönlichen, dass ich jedes Mal fragen muss, glaubt auch der recht, der mir das Abendmahl austeilt, wenn nicht, dann bleibe ich lieber weg. Sondern dass das Mahl, das der Herr Jesus eingesetzt hat, und wenn das auch ein schwieriger Bruder ist, der mir das Abendmahl austeilt, ist das Mahl des Herrn Jesus. Er wollte aufs Objektive. Die Donatisten waren in ihr Denken hineingerissen worden bei den Christenverfolgungen. Da war es nämlich so, dass bei den Christenverfolgungen durch die römischen Kaiser verlangt wurde, dass die Christen ihre christlichen Schriften herausgeben sollen, dass sie verbrannt werden. Und da haben manche Bischöfe gesagt, okay, komm, das kriegt ihr. Und haben irgend wertlose Akten genommen und zwei christliche Blätter draufgefunden und da habt ihr christliche Schriften. Die haben also Getäuschung gemacht. Wie beurteilt man jetzt diese Bischöfe, die so gemacht haben, als hätten sie die christlichen Schriften hergegeben, die Traditores, die es übergeben haben, aber sie haben eigentlich die christlichen Schriften gerettet. Im Dritten Reich gab es viele, die gesagt haben, bei Hitler, ich war zwar in der Partei, aber mein Herzen nach war ich gar nicht. Ich bin zwar manchmal zu den Versammlungen gegangen, aber bin auch in die Kirche gepflegt. Wie geht man mit solchen Leuten um? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Mitläufer genannt, die nicht aus Überzeugung dabei sind, aber mitgelaufen sind. Und da haben die Donatisten gesagt, ist uns egal aus welchen Gründen, mitgehangen, mitgefangen. Zu solchen Bischöfen, zu solchen Pfarrern gehen wir nicht mehr. Wir gehen bloß zu solchen, die klar bekannt haben. Und Augustin hat gesagt, die Kirche besteht immer wieder aus halblebigen Christen, Dreiviertelschristen. Das kann ich gar nicht nachprüfen. Es gibt keinen Thermometer, in dem ich prüfen kann, ob einer ein richtiger ist. Aber solange sie im Auftrag der Kirche reden, im Auftrag der Kirche handeln, im Auftrag des Jesus Christus, ist das das wahre Evangelium. Also die Lehre von der Kirche, die dann in der katholischen Kirche stark ausgebildet wurde, hat ihren Anfang genommen bei Augustin. Dritter Gedanke, der dem Paulus wichtig war, ich werde aus Gnaden gerettet. Jetzt sind wir wieder beim zentralen Evangelium. Er hat ernst gemacht mit Römer 7, was der Paulus sagt. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das finde ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, so hört Römer 7 auf. Wer wird mich erretten? Ich danke Gott, Jesus. So geht es nach Römer 8 hinüber. Das ist dem Augustin wichtig gewesen. Wenn ich gerettet werde, ich bin ein durch und durch verdorbener Mensch und wenn mir es auch gelingt, ein paar gute Werke zu tun, dann werde ich plötzlich stolz, dann kommt die Superbia über mich. Ah, was bin ich für ein toller Kerl, ich habe Gebot für die Welt 100 Mark geopfert, gell, und so. Die Eitelkeit kommt über mich, sobald ich was Gutes tue. Ich habe der, weil sie mich angeschrien haben, habe ich mich ruhig verhalten, souverän, ich habe nicht entgegengegoscht hier. Sofort der Stolz auf meine guten Taten, der Fall. Ich will das Gute und ich bringe es doch gar nicht hin, demütig zu sein und zu erkennen, dass ich durch und durch unvollkommen bin. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Gott sei Dank, Jesus. Augustin hat viel von dieser Gnade gesprochen. Die Gnade Gottes erlöst mich, armen Sünder. Und verstehen Sie, das war plötzlich was anderes. Die haben gesprochen von Himmelshöhen, wie Jesus verbunden ist durch einen Willen mit Gott oder ob Gott einwirkt auf Jesus oder ob Jesus eine göttliche Substanz in sich gehabt hat. Und plötzlich wurde gesprochen von meinem verpuschten Leben, von meinem Hochmut. Augustin hat wieder die biblische Lehre auf den Boden gebracht, dass Leute sagen können, ja, das ist, ich habe versagt. Tut mir leid, was alles geschehen ist. Und wie kann ich gerettet werden? Weil sich Jesus über mich erbarmt. Also drei Grundgedanken. Gott ist das Größte. Er schafft auch in mir den Glauben. Gott schafft in mir die Sündenvergebung. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Er wird mit dem Bösen in mir fertig. Vermittelt wird das durch die Kirche, schon durch die Taufe. Alles das, was ich an Erbsünde mitbringe, spielt bei Augustin eine große Rolle. Vermittelt schon ins Zeugungsgeschehen bei den Eltern, da wird die Sünde vom Erzarg materialisiert. Da kommt die Erbsünde in mich hinein, die in einer Begierde sich äußert, alles Begriffe von Augustin. Aber die Kirche, wenn sie schon kleine Kinder tauft, Säuglinge, bekämpft die Erbsünde. Man braucht die Säuglingstaufe, dass die Erbsünde von allem Anfang an eingedämmt wird. Da kommt es eigentlich her mit der Kindertaufe von Augustin. Aber ich brauche als Sünder die Gnade Gottes, da an dieser Stelle ist Augustin unüberbietbar, wunderbar, wenn er von der Gnade Gottes spricht. Gott, das Schönste, das Beste, die Kirche und die Gnade, Grundgedanken, die entwickelt wurden in der Auseinandersetzung mit den Irrtümern. Und das letzte Satz auf Seite 1, durch die Auseinandersetzung mit diesen Irrtümern wuchs Augustin in die Bibel hinein, in das zentrale Evangelium bei Paulus hinein. Er wuchs hinein in die zentrale Erkenntnis des Christusheils. Sünder werden gerettet allein aus Gnade. Das ist auch das, was uns Evangelische mit der katholischen Kirche bis heute verbindet, dieser augustinische Grundgedanke. Jesus rettet mich, Sünder, durch seine Gnade. Jetzt habe ich auch noch zugeschrieben, nicht alles bei Augustin war das Gelbe vom Ei. Entschuldigung für das frivole Sprechen, aber fragwürdig war seine Überbetonung der göttlichen Vorherbestimmung. Prädestination. Wenn ich selber ein Sünder bin und Gott ist das Allerbeste und wenn ich selber nicht einmal den Glauben schaffen kann, sondern Gott in mir den Glauben schafft, ja, wie kommt es denn, dass er in mir den Glauben schafft und daneben sind Tausende, die den Glauben nicht haben? Hat Gott die auf der Seite gelassen? Wenn er mich von Ewigkeit her erwählt hat, dass ich zu ihm gehören soll, die anderen sind die vergessen von ihm, abgeschrieben. Da hat Augustin Gedanken entwickelt. Ist immer gefährlich, wenn wir Menschen mit unserem 1200 Gramm Gehirn versuchen, die Weisheit Gottes irgendwo ein Schema zu bringen. Und das ist die ganze Not der Theologie, dass wir immer versuchen, aber nicht bloß der Theologen, jeder Mensch macht sich so seine Gedanken. Gell? Also immer wenn wir versuchen, das sozusagen in eine Schächtele hineinzubringen, schwäbisch gesagt, wird es irgendwo falsch. Und so hat Augustin über die Prädestination gesprochen, wie wenn er Geheimniskrämer Gottes wäre. Und hat da unheimliche Gedanken entwickelt. Und das treibt doch viele Menschen um heute. Wenn ich so schwer tue mit dem Glauben an Jesus, vielleicht hat mich Gott abgeschrieben. Gell? Wo wir ihm sagen können, ich kann dir es garantiert sagen, Jesus hat auch dich lieb. Spurgeon hat gesagt, wenn schon Prädestination, dann können wir sagen, es sind mehr Menschen als Sandkörner am Meer von Gott in Ewigkeit erwählt. Bloß weil sie selber nicht wissen, muss ich ihnen von Jesus sagen, damit sie sagen, aha, jawohl, das ist's. Wunderbar, so muss man von der Prädestination reden. Mehr Menschen, als wir überhaupt uns vorstellen können, sind von Gott geliebt. Wir können unseren eigenen Willen und die Vorherbestimmung Gottes nicht in unseren Gedanken zusammenbringen. Wenn Sie in echter Dingen auf dem Flugplatz sind, sehen Sie gerade, wenn Sie Glück haben, die Hochhäuser von Degerloch, aber Sie sehen nicht in den Stuttgarter Kessel hinunter und nicht hinüber bis zum Bismarckturm und nach Kornwestheim, sondern Sie müssen nach Degerloch gehen, dann sehen Sie den Stuttgarter Kessel und Stuttgarter Bismarckturm sehen Sie dann wieder hinüber nach Kornwestheim. Und wenn Sie in Echterdingen mit dem Flugzeug aufsteigen, sehen Sie plötzlich mit einem Blick Echterdingen und Degerloch und der Stuttgarter Kessel und Bismarckturm mit einem Blick. So wird es von Gott aus, das, was wir im Kopf nicht zusammenbringen, ob Vorherbestimmung oder eigener Wille, ich entscheide mich, wird zusammenzubringen sein. Unser Verstand reicht nicht aus. Das Köpfle ist zu klein. Gelbe vom Ei war auch nicht die Überbetonung der Kirche als Heilsersatz. Die Kirche, die Kirche. Weil dann nicht mehr gesehen wird, wie viel Not es auch in der Kirche gibt, wie viel Menschliches, wie viel Ecken und Kanten. Und auch die Überbetonung der Taufe als das zentrale Rettungsmittel. Er hat zwar beim Augustin wäre so nahe gewesen, dass er gesagt hätte, der Glaube rettet. Wenn du Jesus ergreifst, wenn du sagst, sei mein Herr, lass dein Sterben auch für mich gelten. Aber stattdessen war bei ihm die Kindertaufe schon das entscheidende Heilsmittel. Und wir sehen doch in unserer Zeit, wie viele Menschen getauft sind und ihre Taufe verschludern lassen. Man hat später dann die Konfirmation eingeführt als Bestätigung der Taufe. Und jetzt sehen wir doch um uns herum, so schön die Konfirmation ist. Wie vielen Konfirmanden ist bloß wichtig, wie viel Geld sie kriegen. Und nach der Konfirmation bleiben sie weg. Man kann sozusagen das Objektive, was Gott uns schenken will, nicht retten in einen Vollzug, sondern es gehört der persönliche Glaube dazu. Augustin, der große Lehrer der Christenheit, alle die großen Themen, die in der Kirche seitdem verhandelt werden, in der Theologie, sind eigentlich durch Augustin angestoßen worden. Gut, er hat sie zum großen Teil aus der Bibel, aber dass er die zentrale Botschaft der Bibel neu entdeckt und neu formuliert hat, in einer Zeit, als sich die Ostkirche verstiegen hat in Gedanken, die keinen Mensch mehr umgetrieben hat. Das ist das große Verdienst vom Augustin. Wir werden immer wieder bei großen Theologen dann ab 430 auf Grundgedanken, Grundprobleme stoßen, die von Augustin das erste Mal formuliert worden sind. Also Hochachtung vor Ihnen, dass Sie mir überhaupt zugehört haben. Jetzt hätte man noch ein paar Minuten Gelegenheit, wo Sie versuchen nachzufragen. Es ist keine Frage, Türe, es ist alles richtig, aber helfen Sie mir, wo Sie noch Klarheit brauchen, wo Sie jetzt im Augenblick stolpern. Wir sind so gemütlich beieinander, das muss ich niemand genieren. Wer will? Niemand. Also Sie können dann nachher auf mich zugehen. Wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass das die zentrale Botschaft ist. Dass du uns in all unserer Unvollkommenheit, mit den vielen Fehlern, die wir schon gemacht haben, überkleiden willst mit der Gerechtigkeit, die du schaffst. Wie mit einem großen Gewand ziert an den Herrn Jesus Christus. Das hast du dem Augustin wichtig gemacht. Mach's auch uns wichtig. Amen. Singen wir noch eins? Haben Sie noch? Ist genug. Jetzt ist Mittagessen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Der Karl der Große kommt dann dran.
Wir danken Ihnen einfach für das Buch. Was heute an Stichworten fiel, das steht in unseren Unterlagen, also ungefähr auf Seite 1 bis 212 oder so etwa. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Okay. Danke fürs Zuhören und dass Sie gekommen sind.
Heute, ja. Wir danken Ihnen auch für Ihre Unterlagen, das hilft uns sehr, die Zusammenfassungen. Heute wollen wir einen Gruß an Ihre Frau mitgeben, einen Frühlingsgruß.
Ach, das ist auch schön.
Und eine kleine Erfrischung für Sie und Ihre Familie. Und wir freuen uns schon auf den 20. April, dass wir nicht nur wieder frisch darum bitten müssen, dass Sie kommen, sondern dass Sie es uns schon am Anfang des Jahres versprochen haben.
20. April, wichtiger Termin.
Da haben bestimmte Leute Geburtstag.
Bitte?
Da haben bestimmte Leute Geburtstag.
Hatte. Da sind wir früher beim Jungvolk befördert worden am 20. April. Bitte? Ihres Geburtstag.
Noch eine Frage.
Ja.
Naja, es ist doch heute auch innerhalb der Kirche auch die Ansicht, man geht zum Abendmahl und sich immer das wieder an vergeben. Ich habe es vor Jahren erlebt in einer der Kreise, da hatten unsere Männer einen ziemlichen Disput mit ihrem Pfarrer. Und dann hat er nächste Woche verkündigt, wir haben nächste Woche Abendmahl, alle sind herzlich eingeladen, oder habt ihr nicht möglich, euch die Sünden vergeben zu lassen? Und da war große Diskussion nach der Kirche vor der Tür, mit den Leuten von unserem Kreis und einer von den anderen hat gedacht, siehste, ich gehe zum Abendmahl, dann brauchen wir nicht zu bekehren. Aber ich wusste nicht, von wann ab diese Ansicht kommt, wenn ich zum Abendmahl gehe, ist mir alles vergeben. Ist das auch von Augustin?
Das ist schon ganz früh, schon bei Ignatius kommt das auf, dass also das Abendmahl Pharmakon Athanasia ist ein Heilmittel zur Unsterblichkeit. Das ist sozusagen mit jedem Stück Brot, das ich in mich aufnehme, schon ein Stück Unsterblichkeit in mich aufnehme. Aber Sie haben völlig richtig gefragt, man hat oft gesagt, der Augustin hat fast eine medizinische Theologie, dass das ein Heilmittel gegen die Sünde ist, der Empfang des Abendmahls, des Sakraments, Taufe und Abendmahl, Christus ganz stark als Arzt gesehen. Also, aber es kommt schon von Ignatius immer wieder die Auffassung, während wir sehen müssen, im Mahl, im Brot und Wein, gibt Jesus sich mir selber, weil ich bis in Ewigkeit darauf angewiesen bin, dass ich mit ihm verbunden bin. Man kann sagen, jetzt sind die Sünden, die bisher da waren, weg, sondern ich kann überhaupt bloß mit meinem Leben vor Gott bestehen, wenn Jesus sagt, der gehört zu mir. Und das Mahl ist ein Zuspruch von Jesus, du gehörst mir. Du darfst in dich hinein, er in mir und ich in euch. Aber dieses fast Formalistische, jetzt wird die Rente ausgezahlt, sozusagen, jetzt kriegst du wieder, nächste Woche kannst du wiederkommen, dass die nächste Rente kommt, ist eigentlich der Würde des Abendmahls nicht angemessen, sondern ich kann doch täglich das Mahl nehmen. Ich kann, wir Pfarrer, wenn wir am Sonntag, in dem Abendmahl ist und abends ist noch Konfirmandenabendmahl mit Angehörigen, haben auch schon manche Kollegen gefragt, ich habe doch heute Morgen schon genommen, kann ich es vielleicht Mittag, ist Verbindung mit Jesus, das kann ich zwei, dreimal am Tag gehen. Es ist nicht bloß auf besondere Höhepunkte oder besondere Sünden beschränkt. Und ist Ausdruck meines Glaubens, dass ich diesen Jesus brauche, Ausdruck meiner Bekehrung, ich möchte mich ihm zuwenden. Sogar Menschen, die oft zum Mahl des Herrn gehen, man kann das Mahl Jesu erst recht verstehen, indem man es oft nimmt. Wenn es gelegentlich ist, habe ich immer die Hemmung, was da komisch passiert. Danke für die Rückfrage. Also noch einen guten Tag und ein gutes Essen.